Ich habe es heute Morgen voll genossen, hier zu sein und so dem einen oder anderen zu begegnen, wieder zu irgendwie zu sprechen, kurz zu hören, wie geht's dir. Ich finde es immer so ein bisschen Privileg, auch in Gemeinde, wo man einfach Gemeinschaft haben kann. Gemeinschaftlich hier zu sein, ist einfach schön. Nichtsdestotrotz, ich habe letzte Woche richtig coole Erfahrung gemacht. Da habe ich mit ein paar oder einem aus der Gemeinde geschrieben per WhatsApp. Und das war voll cool. Dann hat er gesagt, hast du heute Mittag Zeit, kommst schön bei mir vorbei an meinem Baumstückle. Und dann bin ich da vorbeigekommen und dann hat er ein paar Würstchen braten und hat ein Bier für mich gehabt. Und das war richtig gutes, wo ich dachte, die Freundschaften sind einfach gut. Freundschaften sind so wichtig. Und auch in der Zeit, wo wir uns nicht so oft sehen, ist einfach gut, wenn wir solche Kleinigkeiten und solche Minisachen einfach auch manchmal uns Gutes tun, uns begegnen, uns anzurufen. Einfach Gemeinschaft zu haben. Und deshalb genieße ich es auch heute Morgen da zu sein, Gemeinschaft mit euch zu haben. Und wir möchten heute in dem Kapitel 6 vom 1. Korintherbrief den zweiten Teil behandeln. Der Waldemar hat letzte Woche den ersten Teil gemacht und hat damit geendet, hat gesagt, wir möchten leben zu Gottes Ehre. Das waren seine letzten Worte. Und ganz genau da möchte ich heute einsteigen. Leben zu Gottes Ehre. Das Thema heute wird sein, der Andreas hat euch vielleicht ein bisschen auf die Folter gespannt oder hat gedacht, die haben sich nicht abgesprochen. Heute wird es darum gehen, wie kann ich mit meinem Körper, wie kann ich mit meiner Sexualität Gott ehren? Und deshalb, oder das wollen wir uns in die Tiefe einfach anschauen, wollen wir uns angucken, was schreibt Paulus dazu, was empfiehlt er? Und ich würde sagen, wir lesen das einfach, wenn du mitlesen willst. 1. Korinther 6, ab den Verse 12 bis 20. Ich lese aus der Neue Genfer Übersetzung. Paulus schreibt, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Der erste Abschnitt. Paulus geht ja auf die Worte ein, wo die Korinther ihm geschrieben haben. Vermutlich ist ein Brief vorausgegangen und er sagt, ihr sagt es, oder das sind so die Normalitäten, so lebt ihr, so das sagt ihr in eurer Gemeinde, das sind so die Defaults. Und er sagt, stimmt, ihr habt schon recht, euch ist alles erlaubt, aber alles tut euch nicht gut. Paulus gibt ihnen recht, aber relativiert es dann auch, er korrigiert sie. Und er sagt, ja, das alles, was ihr mit eurem Körper macht, hat irgendwie Auswirkungen auch aufs Zukünftige. Und er spannt hier den Bogen auf den 1. Korinther 15, auf das ganze Kapitel, wo es um Auferstehung geht. Ich lese weiter ab Vers 15. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht, es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Dass es Gott Ehre macht. Paulus sagt hier, sexuelle Unmoral hat massive Auswirkungen, nicht nur auf die Beziehung zwischen dir und Gott, sondern auch auf deinen Körper. Hier, der lebendige Körper, wo du spüren kannst, wo du anfassen kannst. Und er greift das Bild vom Tempel auf. Er greift das Bild auf von dem Tempel, dem Ort, wo Gott wohnt. Und er sagt, dass der Heilige Geist in dir wohnt und dass der Heilige Geist in deinem Körper oder wie so ein Tempel ist. Und ich habe mir noch ein bisschen recherchiert und Gedanken gemacht. Paulus war ja ein Studierter im Judentum. Das war ein jüdischer Lehrer und er kannte die Beschreibung von dem ersten Tempel, so wie es in der Tora geheißen hat, wie der aufgebaut sein muss und wie das alles dann abzulaufen hat. Das kannte er in- und auswendig. Die haben ja damals das auswendig gelernt und runter gebetet und kannte die Schrift auswendig. Und er kannte die Schönheit des Tempels, die Beschreibungen in- und auswendig. Und er hat in der Zeit gelebt, als der zweite Tempel in Jerusalem stand. Er hat es mit eigenen Augen gesehen, das Gold, die Schönheit. Und er hat gesehen, wie aus so unperfekte Steine, aus unperfektem Material auf einmal ein perfektes Bauwerk wird. In dem Bauwerk, wo am Ende Gott einzieht und Gott wohnt. Er sagt, so wie ein unperfekter, aus dir unperfekter Mensch mit Fehler, mit Macke. Dadurch, dass du an Jesus glaubst, dass Jesus einzieht, dass der Heilige Geist in dir ist, bist du in Gottes Augen ein perfekter Mensch. Das ist das Bild von dem Tempel. Ich finde das hochfaszinierend, oder? Das ist was, wo sage wird, stimmt, aus unperfekten Steine, aus nicht perfekten Materialien kommt das Zusammenspiel und wenn Gott einzieht, da in Gottes Augen ist ein perfekter Mensch. Der Heilige Geist, schreibt Paulus an einer anderen Stelle, ist dafür die Bestätigung. Und er geht darauf ein, dass es ein hoher Preis war, den Jesus gezahlt hat. Wir startet jetzt in die Karwoche, wo wir daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass wir wieder in Einheit mit Gott leben können, dass wir wieder in Einheit mit ihm sein können, dass wir Beziehung haben können. Und er sagt, denk doch an die Qualen, die er durchgemacht hat. Denk dran, wie es ihn geschmerzt hat, an dem Kreuz zu hängen und getrennt vom Vater zu sein, damit du wieder versöhnt sein kannst mit ihm. Du bist der Tempel. Du bist der Tempel Gottes. Gott wohnt, Heiliger Geist wohnt in deinem Körper, in seinem Tempel. Er sagt, du bist sein Tempel. Und ich denke, deshalb ist es so entscheidend und deshalb pocht Paulus hier auch so drauf, wie wir mit unserem Körper umgehen. Wie du mit deinem Körper Gott ehrst. Und ich denke, das müssen wir uns ganz genau anschauen. Und es ist gut, wenn wir darüber sprechen, wenn Paulus so stark darauf pocht, dass sexuelle Unmoral so krasse Auswirkungen auf unseren Körper hat, dann ist es gut, dass wir das in den Blick nehmen. So rum sage ich es. Ich habe mir überlegt, wie baue ich so eine Predigt auf? Weil so oft wird hier nicht über Sex gesprochen, so oft ist das nicht hier Thema. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ein bisschen unangenehm. Und Paulus beschreibt in seine Briefe, und wenn wir Paulus Briefe lesen oder wenn wir Paulus hören, dann gehen bei uns oft so Kategorien auf, so gegen das mir oder geht es mir immer wieder, dass ich denke, wir glauben oder versuchen das in Verbote und Gebote einzuteilen und was ist erlaubt und was ist verboten. Wir denken so in eine Kategorie. Paulus setzt in seine Briefe ja viel zu Leitplanke und sagt, guck mal, hier ist die Leitplanke und hier ist die Leitplanke und da drinnen lebt ihr euer Christsein. Und wenn du darüber hinausgehst, dann tut es dir, tut es deinem Körper, tut es Gott nicht gut. Ist das nicht gut für eure Beziehung? Ist das nicht gut für dein Leben? Ist das nicht gut? Und er empfiehlt, eben, er spricht über die Leitplanke. Aber wenn wir die Leitplanke kennen und die bespielen wir als christliche Kirche ganz viel und sagen, genau das ist richtig und das ist falsch, dann gibt es doch in der Mitte zwischen den Leitplanken auch ganz viel Freiheit, ganz viel Gestaltungsmöglichkeit. Und deshalb möchte ich heute viel mehr auf die Gestaltungsmöglichkeiten und auf die Freiheit innerhalb der Leitplanke Fokus legen, wie auf die Leitplanke selber. Wie können wir göttlich mit Sex umgehen? Wenn wir quer durch die Bibel lesen, wenn wir sehen, wie, von was die Rede ist, welche Themen oft angesprochen werden, dann ist Sex unter Umständen oder ist auch immer wieder dabei. Das fängt an, 1. Mose, Gott erschafft Mann und Frau. Er schafft Adam und Eva und die erkannten sich, wie es heißt, die haben miteinander geschlafen. Und daraus entstehen Kinder, dadurch entsteht Leben, das Natürlichste von der Welt. Und Gott sagt, er hat sie gut geschaffen. Es geht immer weiter. Irgendwann kommen wir zu einem hochknisternden, erotischen Buch, das Hohelied der Liebe. Ein Buch, der Michael hat es gerade vorhin gesagt, wahrscheinlich, wenn ich meinem Sohn mal irgendwann im Bibelbereich, dann sage ich, hier mein Junge, lies es, benutze es, aber lass erst mal noch das Hohelied der Liebe aus. Vielleicht würde ich das sagen. Aber Gott ist das irgendwie wichtig. Wenn wir glauben, dass die Bibel in seiner Gesamtzusammenstellung göttlich inspiriert ist und das in Gott eingegeben ist und Hohelied der Liebe da drin vorkommt und es einen Punkt einnimmt, wenn das Buch einnimmt, schwärmen füreinander, dann müssen wir doch auch anerkennen und es sehen, dass Sex und Sexualität Gott wichtig ist. Wenn ich so gucke, wie oft wird darüber gepredigt, wie oft geht es im gemeindlichen, christlichen Kontext darum, wie oft ist hier wirklich Thema, dann ist es wahrscheinlich eher selten, kriegt man eher ein Armutszeugnis auszustellen. Ich finde, wir Christen schiebe das Thema Sexualität und Sex ganz oft so in die Schmuddelecke. Irgendwas, wo wir Christen nichts mehr dazu zu sagen haben, da halten wir uns schnell raus. Wir predigen ganz oft die Leitplanke des Paulinischen, zu sagen, das ist erlaubt und hier ist gut, du sollst so und so leben. Aber das Schöne und die Sexualität, einfach zu sagen, wie man das gut leben kann, ich glaube, da sind wir nicht so richtig sprachfähig. Provokativ würde ich sagen, den Titel der heutigen Predigt nenne ich Sex zur Ehre Gottes. Und vielleicht kommt dann der eine oder andere, da gehen bei dir die Alarmglocke los und sagst, hey Samuel, so kannst du das nicht sagen. Das darf man so nicht sagen. Das ist Gott und Sex, das gehört nicht so richtig zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Hat Gott und Sex wirklich nichts miteinander zu tun? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen innerlich davon überzeugt sind, dass irgendwie, das sind zwei Welten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und wenn du Sex hast, dass dann irgendwie Gott so wegguckt und das gar nicht sehen will und vielleicht dann irgendwann fragt, seid ihr fertig oder kann ich jetzt gucken oder wird rot oder ich. Also so ist das Gefühl, so ist es manchmal. Es sind zwei Sachen, die nicht zusammenkommen. Aber ich finde, dass das Thema Sex so schambehaftet und somit so viel negative Verbot in unserem christlichen Denken verknüpft ist, in unserem Kopf verknüpft ist, das ist für unsere christliche Ehe nicht förderlich. Das ist nicht gut für die christliche Ehe. Wenn du, wenn man so rumhört, ich weiß nicht, im Studium, ein Kollege, wenn man Freunde fragt, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, was weißt denn du über Nichtchristen? Das sind so die Themen, die am Anfang, über Christen. Was weißt denn du über die? Für was stehen eigentlich die Christen? In Tennessee, die kennen sich wahrscheinlich gut aus, sagt der Tobi, die wissen viel, aber in Deutschland, da kommen meistens die drei Punkte, Christen sind gegen Abtreibung, Christen sind gegen Homosexualität und Christen sind gegen Sex vor der Ehe. In vielen Gesprächen, wo man so hat, kommen meistens die Sachen. Und die sind alle drei in Bezug zu dem Thema Sex, in Bezug auf Sexualität. Ich wünsche mir, ich träume davon, es wäre doch so viel schöner, wenn Leute um uns herum wüssten, wofür wir Christen stehen, anstatt gegen was. Wenn wir Christen nicht uns von irgendwelchen YouTuber, von Katja Krasavice oder wie sie heißen, von der Erotikbranche, von der Pornoindustrie uns die Kirsche von dem Kuchen klauen lassen und dass wir sprachfähig werden in Sache Sex. Wenn wir hinausrufen in unsere Kirche, hier in die Gemeinde, in unsere Gesellschaft, dass Sex ein Geschenk von Gott ist. Und dass Sex etwas Schönes und Tolles und auch noch nach Jahrzehnten oder nach Jahren was Schönes sein kann. Und dass wir ein ganz bewusstes Gegenentwurf kennen und wollen zu der 68er-Bewegung, wo es heißt, wer zweimal mit der gleichen pennt, ist ein Spießer. Wir Christen, wir kennen Gott und wir dürfen ihn ehren durch unsere Sexualität, durch unseren Körper. Er hat ja das Verlangen und er hat ja die Fähigkeit zur Sexualität in uns hineingelegt. Und nicht nur eine Befriedigung von unseren Trieben, so wie es vielleicht in der Tierwelt ist, sondern auch alles, was damit einhergeht. Alles Schöne. Ich glaube, wir haben ganz oft so Kategorien in unserem Kopf von erlaubt und unerlaubt. Und wenn Gott uns als sexuelle Wesen erschaffen hat, ich glaube, dann ist es schön, wenn wir diese Freiheit zwischen den Leitplanken genießen können. Sex als etwas Wunderschönes und als etwas Tolles. In meinem Elternhaus, da gab es so einen Spruch, der hieß, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Kennt ihr den? Ich wünsche mir, ich hoffe, dass es in unserer Gemeinde, was man sagen kann, über Sex spricht man nicht, aber Sex hat man. Aber wisst ihr, was mein Eindruck ist? Dass viele Ehepaare, auch noch Jungverheiratete, dass denen irgendwie im Laufe der Jahrzehnte, im Laufe der Jahre in Sache Sex so ein bisschen die Luft ausgeht. Dass man das verliert, dass es auf dem Weg verloren geht. Dass irgendwie das liebevolle Schmuse, den knisternden Blick vom Anfang, dass der irgendwie verloren geht, dass der abhanden kommt. Dass es nicht mehr zum Alltag gehört. Das liebevolle Berühren nicht mehr da ist. Wenn Sex kein Thema mehr in unserer Ehe ist, wenn Intimität nicht mehr da ist, wenn wir das verlieren, verliert sich irgendwie die Freundschaft. Dann ist die Gefahr da, dass die Herzensnähe leidet. Dann ist die Gefahr da, im Worst Case, dass die Ehe daran zerbricht. Und da spricht Jesus in der Bergpredigt, in Matthäus 5, ganz klar sich dafür aus, dass er sagt, kämpft dafür, kämpft gegen Ehebruch, kämpft gegen eure eigene Triebe, die außerhalb der Ehe stattfinden, sondern kämpft für eure Ehe. Und wenn Paulus hier schreibt und sagt, ehrt Gott mit eurem Körper und sagt, kein Lebensbereich hat so viel mehr Auswirkungen auf euren Körper und auf eure Beziehung wie Sex, dann heißt es ja doch eigentlich, Gott hat oder ehrt Gott mit eurer Sexualität. Und deshalb glaube ich, dass wir das auch zum Thema machen müssen und das Thema nicht unbespielt lassen, auch in unserer Gemeinde. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir das ins Licht holen, wenn wir das beim Namen nennen. Und wenn das kein tabuisiertes Thema ist, irgendwas, wo man nicht drüber spricht, wo es einfach, das ist was Schmutziges, sondern wenn das wirklich ein Alltagsthema ist, Alltagsthema wird, das zum Leben dazugehört. Und so eine Idee davon habe, wie man drüber spreche, wie göttliche Sexualität aussieht und sie auch erlebe. Das wünsche ich mir. Das ist was, ja, was ist Gutes, was Gottgewolltes, was Schönes ist, was wir sehen. Ein Punkt hat mir, es war jetzt viel Vorgeplänkel und viel drumherum. Ein Punkt, glaube ich, wo alle betrifft, egal ob wir jetzt in der Ehe leben, ob wir Single sind, ob wir krank sind, ob wir verwitwet sind. Ein Punkt, möchte ich ruhig darauf eingehen, Thema Sex, das Thema Sex so ein Überbegriff ist. Gell? In der Schule wenn man sich überlegt, wo, in welchem Unterrichtsfach wird man eigentlich aufgeklärt, dann ist es allermeistens in Biologie, in dem Fach der Lebewesen, in dem Fach des Körpers. Und da lernt man den Körper kennen. Und in unsere Köpfe und in dem, wie wir Sexualität verstehen, auch in unserer Gesellschaft viel versteht wird, ist Sex was rein Körperliches. Paulus schreibt hier aber, wenn wir uns mit einer Prostituierten einlassen, dann werdet auch von denen zwei Körper, werdet die ein Leib und eine Seele sein. Das holt er sich aus 1. Mose 2, Vers 24. Es wird Leib und Seele. Sex an sich ist nicht nur körperlich. Und ich habe euch so eine Box mitgebracht. Ich nenne es die Sexbox. Weil, wenn es die Leib und Seele betrifft, dann ist das nicht nur ein rein körperlicher Akt, sondern es ist was, wo viel mehr dahinter steckt, wie nur Körper. In der Box, in der Sexbox, da sind ein paar mehr Sachen drin, ein paar mehr Themen versteckt. Zum Beispiel hat die Wissenschaft, und das finde ich so schön, herausgefunden, dass wenn wir Sex haben, dann ist es so, dass ja so ein Hormon, so ein Bindungshormon ausgeschüttet wird, Oxytocin, ich habe das aufgeschrieben, und das ist was, wo nicht nur der Körper, also wo im Prinzip dann man hat Sex und dann ist das fertig, sondern das Bindungshormon Oxytocin, das bringt oder das schweißt im Prinzip die Körper und die zwei Menschen auch seelisch enger aneinander. Habe die Wissenschaft rausgefunden, finde ich hochinteressant. Also wenn es in der Bibel heißt, ganz am Anfang, 1. Mose, dass es mit Leib und Seele zusammengehört, dann ist das eigentlich da die Bestätigung davon. Und deshalb sieht man auch, dass es nicht nur quasi körperlich ist, sondern dass eben ein paar andere Themen, ich öffne das jetzt einfach mal, damit drin sind. Könnt ihr das sehen? Da sind Themen drin wie Identität. Was war schon in meiner Vergangenheit? Wie sehe ich mich? Wie sehe ich Gott? Meine Identität, was macht es? Wie ist mein Gottesbild? Hat so ganz schön viel Auswirkungen darauf, was mit meiner Sexualität ist. Und interessanterweise muss ich dazu sagen, die Box, also wieso wie wir mit dem Thema Sex, mit dem ganzen Ding, was da drin ist, umgehen, das hat oder mit dem Thema umgehen, das hat Auswirkungen auf die Sexualität, aber auch die Sexualität Auswirkungen auf die Themen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein Versager in meiner Sexualität, dann macht das was mit meiner Identität, macht das was mit unserer Beziehung. Das Thema Liebe geben. Wie viele Familien entstehen durch Sexualität? Eigentlich alle, kann man sagen. Aber es gibt nicht manche Ehepaare bekommen keine Kinder, manche bekommen ein Kind vielleicht völlig unerwartet. Das Thema Liebe hängt 1:1 an Sexualität. Liebe geben, aus Sex entsteht Liebe. Aber das Thema Erotik, Hohe Buch der Liebe, da ist was Knisterndes, zwei lieben sich, das Begehren für eine andere Person, ist da in der Sexbox mit drin. Aber auch Erotik im Internet, ein Klick entfernt, spielt da mit und hat was mit dem ganzen Thema zu tun und hat Auswirkungen auf unsere Sexualität, egal ob ich verheiratet bin oder nicht verheiratet. Und auch das Thema Vergebung spielt damit. Was habe ich schon sexuell erlebt? Welche Geschichte, welches Köfferle bringe ich mit? Und habe ich dabei an dem Punkt, wo ich gerade stehe? Wenn es Missbrauch gab, wenn es Konflikte gab, all das ist zwar mit so einem Banner, mit so einem Schlagwort Sex schnell beschrieben, Sexualität, aber im Tiefe innen drinnen sind es doch oft ganz andere Themen. Und ich glaube gerade, wenn wir nicht in einer Ehe leben, wenn du Single bist oder krank bist oder verwitwet oder getrennt, dann sind es auch Themen, wo Paulus sagt, guck mal, so kannst du Gott ehren. Auch in deinen Themen, was innerhalb des ganzen Konglomerats Sexualität drinsteckt. Vergebung, Liebe, Identität. Wie gehe ich mit der Erotik um, die überall da ist? Paulus sagt, alles ist dir erlaubt, aber nicht alles tut dir gut und tut den anderen gut. Alles ist dir erlaubt. Soll ich es offen stehen lassen? Hilft es? Ich weiß nicht, ob ich das hier hinmachen kann. Voll gut, oder? Passt. Das war arge. Cool. Genau, ich habe, um das ein bisschen konkreter zu machen, um da noch ein bisschen nicht nur drumherum zu reden, möchte ich mit euch noch drei Punkte durchgehen. Ich nenne es die drei Ks in Bezug auf die Sexualität. Und das ist die Klarheit, das ist Kommunikation und das ist die Kontinuität. Die drei Ks. Egal in welcher Situation du bist, vielleicht ist ein K besonders passend für dich. Ich weiß nicht, ob für alle drei Ks passend sind. Wenn du verheiratet bist und schönes Sex hast, wenn es das ein Lebensbereich ist, wo für dich wo du sagst, ja, der blüht auf und das ist toll, dann ist vielleicht ein oder andere K gut. Wenn du sagst, nee, ich bin verheiratet mit meiner Sexualität total unzufrieden und das ist blöd, ist ein Thema, das bei mir, wo nicht läuft, wo nicht cool ist oder wo auch gar keine Möglichkeit in dem Sinn dazu hast, dann ist vielleicht ein anderer K dran. Ich gucke mit euch gern die drei Ks durch, wollen wir uns anschauen. Das erste K, die Klarheit, Wahrheit. Ich glaube, dass wenn Paulus sagt, dass der Heilige Geist in uns lebt, wenn der Heilige Geist mit dir und mit Gott in Kontakt ist, er der Übermittler, der Vermittler ist, wenn Gott in dir in Form vom Heiligen Geist lebt, dann ist es das Nächste, dass du mit Gott dich darüber unterhältst und sagst, Gott, mach du mir bewusst, was da schlummert. Mach du mir bewusst, was mir Mühe macht. Mach du mir bewusst, welche Bedürfnisse ich habe. Sind es Bedürfnisse, die nur vielleicht zu meinem schnellen Kick dienen? Oder welches Bedürfnis ist das? Ist es ein Bedürfnis, das überhaupt die Sexualität stillen kann? Oder ist das nicht vielleicht eins von den anderen Themen? Gott schenkt mir Klarheit. In 1. Johannes 1, 6 bis 7, da geht es viel darum, dass wo Gott ist, da ist Licht. Gott ist das Licht. Und da wo wir Dinge aus der Finsternis ins Licht heben, da ist Vergebung. Da heißt, wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut von Jesus reinigt uns von unseren Verfehlungen. Wenn was ist, was sexuell nicht passt, wo du merkst, da befinde ich mich vielleicht außerhalb der paulinischen Leitlinie, dann ist gut, da Klarheit reinzubringen. Da ist gut, das ins Licht zu heben. Dann ist gut, destruktive sexuelle Lebensweise aufzugeben, ins Licht zu bringen. Klarheit da reinzulassen. Das heißt weiter, 1. Johannes 1, 8 bis 10, wenn wir unsere Sünden, unsere Verfehlungen bekennen, erweist sich Gott als treu und als gerecht. Er reinigt uns von allem Unrecht. Und das finde ich in Bezug auf Sexualität so schön, dass er reinigt. Er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Klarheit. Vielleicht ist das erste K für dich. Zweites K, Kommunikation. Über Sex zu sprechen, ist schon eine Herausforderung. Es ist schon nicht so einfach. Je nachdem, wie du erzogen bist, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, wie das in deiner Herkunftsfamilie war, fällt dir das vielleicht leichter oder nicht so leicht. Aber schon auch in deiner Ehe, mit deinem Partner. Es ist eines der schwierigsten Dinge, sich über die eigenen Bedürfnisse, über die eigenen Gefühle zu sprechen. Es ist so viel leichter, sich über den Nachbar zu unterhalten, ob der jetzt dreimal am Tag das Auto putzt oder über irgendjemand, der Tegel falsch gestellt hat, über das, was ich fühle und über das, was mich beschäftigt und über das, wo ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz oder was das macht es mit mir? Wo fühle ich mich abgelehnt? Wo fühle ich mich gekränkt? Kommunikation ist der Schlüssel für eine gelingende Sexualität. Kommunikation ist der Schlüssel für eine gelingende Sexualität. Wenn wir es schaffen, darüber zu sprechen, ich glaube, dann ist schon ein ganz großer Teil wirklich geschafft. Dann sind es die Themen, die wir besprechen. Ich dachte immer so selber, ja, drüber reden, das kann man ja immer noch, irgendwann. Wenn man dann mal Probleme hat, dann sprechen wir drüber. Aber das ist doch voll doof. Können wir doch nicht früher, also früher drüber sprechen, ist immer besser. Immer dann schon, wenn man was, lieber gleich was sage, wie ewig zu warten. Weil sonst passiert es, und das ist das Traurige, dass wir halt ganz lang nebeneinander herleben und irgendwann verfliegt das Knisternde, verfliegt Erotik und verfliegt Sexualität in eine Ehe. Lasst uns das in unserer Ehe zum Thema machen. Und genauso auch, wenn du nicht verheiratet bist, wenn du Witwer oder krank bist, ich glaube, es ist immer auch trotzdem gut, zumindest eine Person, ein Mentor, eine Beziehungsperson zu haben, wo man über solche Sachen reden kann. Das gehört zu unserem Leben. Es ist immer gut, nicht die Dinge alleine durchzukämpfen. Wir sind zur Gemeinschaft, für Gemeinschaftsmenschen geschaffen. Und mein drittes K, das ist die Kontinuität, die Regelmäßigkeit. Ich nenne es mal Sex zu einer Gewohnheit zu machen. Im nächsten Kapitel des Korintherbriefs, in Kapitel 7, da empfiehlt Paulus und sagt, es ist besser, ihr schlaft miteinander regelmäßig, wie es nicht zu tun. Und wenn ihr darauf verzichtet, dann könnt ihr es machen, aber macht es nur für eine Zeit, macht es, um dann zu beten, aber startet dann auch wieder, also nur begrenzt. Also Paulus empfiehlt es auch, Sex zu einer Gewohnheit zu machen. Die Grundlage für spontane, knisternde, schöne, aufregende Sex ist ja eigentlich auch, dass man es gewohnt ist. Wenn über Monate, über Jahre keine Sexualität in der Ehe stattfand, dann ist es schwierig wahrscheinlich sich vorzustellen, dass es dann auf einmal wieder Boom macht. Und dazu gehört wahrscheinlich auch, dass man sich zur Lust verabredet. Zu Sex verabredet. Manchmal kommt auch mit der Appetit mit dem Essen. So sagt man zumindest, der Durchschnitt, wo Verheiratete oder Paare in Deutschland Sex haben, ist ein- oder zweimal. Und wenn ich mir so meine Woche durchgucke und durchüberlege, dann bin ich ja schon auch gefordert, mir zu überlegen, wo passt es rein? An welche Abende passt es bei uns rein? Wann ist was geplant? Und wann nehme ich mir wirklich Zeit für meine Frau? Wenn wir abends kopflos, meine Frau und ich zum Beispiel wursteln und mir dann halt noch das und das und das und das und das machen, dann ist auf einmal 10:30 und dann liegt man vielleicht irgendwann im Bett und sage, ja, schön wäre es jetzt schon Sex zu haben oder irgendwie viel zu spät, morgen früh müssen wir wieder raus. Und dann, ja, dann okay, dann machen wir es vielleicht morgen oder übermorgen oder. Und so ist es gut, wenn man plant, wenn man sagt, okay, heute Abend gehen wir früh ins Bett. Und dann hat Sex einfach seinen Platz. Dann verlieren wir das nicht. Ich glaube, es ist so schön, wenn man das Thema nicht wirklich in eine Schmuddelecke drängen und sagen, es ist was, wo auch keinen Platz hat in christliche Kreise, hat keinen Platz bei uns in der Gemeinde, sondern wenn man es wirklich hochhole und darüber spreche. Weil es ist eine göttliche Erfindung, es ist eine göttliche Sache und deshalb dürfen wir ihn auch dadurch wirklich ehren. Und trotz alledem weiß ich und trotz alledem ist es so, dass es auch echt ein Thema sein kann, was Frust hervorbringt. Ist was, wo ein doofes Thema ist. Wo vielleicht Klarheit, Kommunikation und Kontinuität, alle drei Sachen nicht vorhanden ist. Und dann ist das echt was, wo nervt. Wo ein Thema ist, ein Lebensbereich, wo man echt entmutigt ist, enttäuscht ist. Aber ich möchte dich echt dazu ermutigen, klar, im ersten Schritt immer Klarheit reinzukriegen in das Thema. Sage, was ist das, was hat mich enttäuscht? Mit wem muss ich vielleicht darüber sprechen? Was ist das, wo ich dann tun kann? Ich glaube, vor allem dann, wenn du glücklich bist mit deiner Sexualität, vor allem dann, wenn das schön ist für dich, wenn du das als was Schönes erlebst, vor allem dann würde ich sagen, ist das auch ein Grund, dankbar zu sein. Dankbar gegenüber Gott, können wir ihn dadurch ehren, dankbar für die Ehe, die man leben kann, dankbar für die Situation, wo man drin steckt. Und wir können beten für unsere Mitgeschwister hier, für unsere Freunde, für die Familie, die wir kennen. Können wir beten dafür, dass Paare, unsere befreundete Paare, Leute in der Gemeinde hier, dass sie Durchbrüche in ihrer Beziehung erleben, dass die miteinander kommunizieren, dass wir für die Paare beten. Ich glaube, wir können beten dafür, dass Ehe gesund und stabil sind, mit Strahlkraft in eine Gesellschaft, wo so viel kaputt ist und wo so viel nimmer heil ist. Ich glaube, wir können genauso beten für Singles, für Witwe, für Kranke, dass Gott ihnen hilft, mit ihrer Sexualität göttlich und weise umzugehen. Mir besonders wichtig ist auch für unsere Kinder zu beten. Unsere Kinder, die in einer sexualisierten Gesellschaft aufwachsen, wo sich auf dem Schulhof Pornos hin und her schicken. Wie können wir sie sprachmündig machen? Wie können wir ihnen Sexualität so vermitteln, dass es was Schönes und Gottgewolltes ist und dass das, was sie sehen, was sie mitkriegen in ihrem Freundeskreis vielleicht, dass das verdorben ist und dass das nicht das ist, was Gott sich ursprünglich vorgestellt hat. Ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie auch mal Gott ehren mit ihrer Sexualität. Und genauso können wir heute noch beten für die vielen Entscheidungen, die unsere Regierung, die unsere Gesellschaft trifft. Beten für alles das, was durch Corona vielleicht auch noch viel krasser wird, wenn viele Leute zu Hause aufeinander sitzen, wenn Missbrauch ist und wenn Kinder eingesperrt sind und immer in ihre gewohnte Anlaufstelle kommen. Ich glaube, auch für solche Sachen können wir beten. Dass Gott eingreift, dass Gott auch dort Heilung schenkt. Und ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt machen, dass wir das gemeinsam tun. Ja, für diejenigen, die im Livestream sitzen, ihr dürft euch auch einen ruhigen Moment, einen Moment der Stille nehmen, wo er sagt, ich bete für meine Ehe, für meine Kinder, für meine Familie, für die Leute in der Gemeinde, für die Regierung, für die Kinder, denen es nicht gut geht. Und ich möchte es euch auch ermutigen, hier zu tun. Ihr dürft laut mitbeten. Ich denke, das Musikteam darf schon mal vorkommen. Wir singen danach noch ein Lied. Und ich werde Start machen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen.